HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Ganz normal, ist doch alles ganz normal.
Eine neue Normalität, es geht darum, mit dem Virus zu leben und leben zu lernen.
Das ist nicht die alte Normalität, die wir kennen, das ist eine neue Normalität, an die wir uns gewöhnen müssen.
Was geht, Alter? Ganz normal.
Ganz normal, dass man der Norm nicht entspricht. Also Unnormalität ist nichts Ungewöhnliches. Nur im Augenblick ist es, glaube ich, sehr unnormal.
Lief doch alles ganz normal. Immer schön wach, immer nur fair. Ab jetzt gibt's keine Kompromisse mehr.
Ausnahmezustand heißt, man muss alles tun, ihn zu überwinden, aber nicht den Ausnahmezustand zum Normalzustand machen.
Geschäfte aufmachen, Bildungswesen hochfahren, Gastronomie ermöglichen, Produktion ermöglichen, Schritt für Schritt in eine verantwortbar andere Normalität, zwar mit Maske und mit Abstand, aber wieder bitte mit gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Leben.
Ein ganz normaler Tag.
Wir befinden uns gerade auf dem Weg in eine neue Normalität, hat eben gehört der österreichische Kanzler Sebastian Kurz gesagt. Und der deutsche Vizekanzler Olaf Scholz hat das dankbar aufgegriffen und seit auch der Bundesgesundheitsminister mit dem Begriff jongliert, geht er viral. Er verbreitet sich unkontrolliert. Dabei dient er nicht nur zur Unterscheidung der alten Normalität, sondern scheint auch dazu genutzt zu werden, uns darauf einzuschwören, dass wir unsere alten Gewohnheiten und vor allem unsere alten gewohnten Freiheiten auf unbestimmte Dauer abgegeben haben. Ist das so gedacht? Sollen wir uns an den Verzicht wirklich gewöhnen? Sollten wir nicht besser daran festhalten und daran arbeiten, zur alten Normalität mit allen demokratischen und bürgerlichen Freiheiten zurückzukehren? Wer will sich denn an die sogenannte neue Normalität gewöhnen? Wer hat Interesse daran, dass wir uns in dieses Neue einfügen lassen? Hat der Begriff nicht eher das Zeug zum Unwort des Jahres? Corona, Corona, gib mir meine Normalität zurück. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Neue Normalität. Dieser Begriff ist zuerst in der Finanzkrise 2007, 2008 in den USA aufgetaucht. Als New Normal wurde es damals dort bezeichnet, dass die Menschen aus ihren Häusern geworfen werden, weil sie die Kredite nicht mehr bezahlen können. Diese Menschen leben zum Teil bis heute in Wohnwagen in dieser neuen Normalität. Aufgegriffen hat den Begriff dann der österreichische Philosoph Paul Seiler Vlasits. Und auch er hat stets dazu gesagt, was wir eben auch von Kanzler Kurz gehört haben, dass wir uns an diese neue Normalität eben jetzt zu gewöhnen hätten. Und wie wird das jetzt in Berlin diskutiert? Von dort Uwe Jahn.
Irgendwo zwischen der alten Normalität, wie wir sie vor Corona kannten, und dem Shutdown eines ganzen Landes, wie wir ihn gerade hinter uns haben. Irgendwo dazwischen muss sie liegen. Die neue Normalität. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU.
Eine neue Normalität. Es geht darum, mit dem Virus zu leben und leben zu lernen.
Allerdings ruft der Begriff neue Normalität auch Widerspruch hervor. Hier bei Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP.
Nein, ich denke, das ist wirklich auch eine irrenführende Begriffswahl und auch Beschreibung. Ausnahmezustand heißt, man muss alles tun, ihn zu überwinden, aber nicht den Ausnahmezustand zum Normalzustand machen.
Egal, wie man es nennt, jetzt geht es darum, wie schnell, wie viel Lockerungen möglich sind. Öffnungsdiskussionsorgien soll die Kanzlerin das genannt haben. Sie mahnt zur Vorsicht. Die meisten Ministerpräsidenten folgen ihr da. Der Bayer Markus Söder, CSU, allen voran.
Mit Corona kann man keinen Kompromiss machen.
Einerseits. Andererseits, je strenger die Corona-Regeln, desto höher die unerwünschten Nebenwirkungen für Wirtschaft, Wohlstand und Wohlfahrt. Diese Nebenwirkungen hat vor allem Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen im Blick. Der Christdemokrat plädiert schon früh dafür, auch Autohäuser und Möbelgeschäfte wieder zu öffnen. Er sagt:
Keine Lockerungs- oder Nicht-Lockerungsdebatte, sondern welche Schäden richten wir an, wenn wir so weitermachen?
Im Handel, bei Herstellern, in der Gastronomie oder auch im Geschäft mit dem Fußball. Ausgerechnet bei der Bundesliga sind Laschet und Söder sich einig, wenigstens Spiele vor leeren Rängen soll es ihrer Meinung nach bald geben. Auch sehr viele andere Branchen hoffen auf Lockerungen, also eine neue Normalität, in der mehr geht. Das weiß Christian Lindner von der FDP natürlich.
Wir haben historisch einmalige Einschränkungen unserer Freiheiten. Und das war zu Beginn sicherlich gerechtfertigt. Aber zumindest bei uns wachsen mit jedem Tag die Zweifel, ob alle Maßnahmen geeignet sind oder ob es nicht eine Krisenstrategie gibt, die den Gesundheitsschutz besser vereinbart, auch wieder mit dem gesellschaftlichen, mit dem wirtschaftlichen Leben.
Die FDP hat das Ende der Einigkeit mit der Regierung verkündet. Soweit ist die AfD schon lange und aus Prinzip, der Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland.
Jetzt sind wir der Meinung, dass dieser Lockdown so schnell wie möglich unter Beibehaltung der gesundheitlichen Vorschriften aufgehoben werden muss, dass die Kollateralschäden in der Wirtschaft, die psychischen Kollateralschäden für die Menschen, denken Sie an die Kindernichtbetreuung und so weiter, dass das schwerer wiegt inzwischen als das Gesundheitliche.
Was Gauland Kollateralschäden nennt, es gehört, wie man es dreht und wendet, zur Politik in Zeiten der Pandemie dazu. Die Normalität, wie sie vor Corona war, wird so schnell nicht wiederkommen. Aber wenn die Corona-Maßnahmen zu früh gelockert werden, kann es Menschenleben kosten, sodass es wieder einen Shutdown geben muss. Für die Politikerinnen und Politiker ein Tanz auf der Rasierklinge. So sieht sie aus, die neue Normalität.
Benjamin Gröschel, Soziologe und an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München mit Forschung zu abweichendem Verhalten beschäftigt. Guten Tag.
Hallo.
Wenn man über abweichendes Verhalten forscht, muss man sich zwangsläufig mit den gesellschaftlichen Normen beschäftigen, denn sie sind das, was das Abweichende definiert. Sie sind also normal anerkannt, diese Normen, und wer sich nicht daran hält, der weicht von der Norm eben ab. Aber wie kommt das eigentlich zustande? Was ist normal und wer definiert das?
Also Normalität ist natürlich in der Alltagssprache schon ein schwieriger Begriff, in der Wissenschaftlichkeit natürlich umso mehr. So können wir Normalität erstmal beschreiben als, ich mal sagen, statistische Normalität, das heißt als eine Ist-Beschreibung der gesellschaftlichen Zustände, Handlungsformen, die in einer Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Epoche und so weiter häufig vorkommen oder nicht häufig vorkommen. Und darüber können wir normale, das heißt häufige Handlungen gegen abweichende, selten vorkommende Handlungen abgrenzen auf einer beschreibenden Seite. Das hat natürlich mehrere Ebenen, was in einer Beschreibung zum Beispiel für Deutschland als Handlungsform normal und abweichend ist, muss nicht in einzelnen Regionen Deutschlands in gleicher Weise gelten. Das heißt, es ist sehr auch raumzeitlich, regional, kulturell, subkulturell abhängig, mit welcher Brille man diese Statistiken sich anguckt, über die man dann Normalität beschreiben kann. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine normorientierte Normalitätsdefinition, die ich eher als Konformität bezeichnen würde. Dabei geht es wirklich um Verhaltenserwartungen, die subjektiv an ein Gegenüber in der Gesellschaft gestellt werden und die erfüllt oder nicht erfüllt werden können und dementsprechend als normales oder eben deviantes, abweichendes Verhalten definiert werden können.
Machen wir das doch mal an einem Beispiel fest. Das ist ein Paradebeispiel, wäre die Homosexualität. Die wird in manchen Gesellschaften immer noch verfolgt. Das war bei uns früher auch so. Heute sagt die Soziologie, also ihre Wissenschaft, in einer Gesellschaft sind üblicherweise 5-10% der Menschen homosexuell. Also ist Homosexualität üblich und dieser prozentuale Anteil ganz normal. Wird aber nicht als normal angesehen in manchen Gesellschaften. Was ist der Unterschied jetzt zwischen 1960 in Deutschland und 2020?
Also wir haben natürlich solche Formen der, ich sag mal, Abweichung oder wie sie damals gesellschaftlich definiert wurde, als Abweichung von einem erwarteten Handeln, nämlich einer heteronormativen Haltung, wie man das nennt, hin zu einer pluralistischen Auffassung dieser Begrifflichkeiten. Wir können einen Unterschied sehen zwischen damals und heute innerhalb der tatsächlich zum Beispiel gesetzlich festgeschriebenen Regelungen, die Verhalten ermöglichen oder einschränken, also als starke Form der Abweichung, nämlich Kriminalität definieren oder eben unter einen Gleichbehandlungsgrundsatz stellen. Natürlich sind aber subjektive Lebenswelten nicht immer gleich und dementsprechend kann subkulturell unterschiedliches Verhalten weiterhin erwartet werden, auch wenn natürlich probiert wird, das über gesetzliche Regelungen beispielsweise zu steuern. Von daher sind wir auf einem ganz anderen Stand wie damals, allerdings immer noch innerhalb gewisser Gesellschaftsschichten, soziokulturellen, regionalen, auch Bildungsschichten unterschiedlich stark vertreten.
Das heißt aber mit anderen Worten, wenn man Abweichung durchsetzt, dann wird sie normal. Normalität ist sozusagen herstellbar.
Normalität kann man sich in der historischen Perspektive durchaus als evolutionären Prozess vorstellen. Und in jeder Gesellschaft ist ein bestimmtes Verhalten normal. Und an gesellschaftlichen Umbruchsituationen wird abweichendes Verhalten häufiger. Und wenn das zur dominierenden Verhaltenserwartung wird, wird es damit auch im langfristigen Vergleich zur neuen Normalität.
Das heißt, solche gesellschaftlichen Umbrüche, also mir fällt jetzt spontan 1968 ein, weil wir gerade über die Homosexualität und die Sexualität dann ins generell gesprochen haben, solche gesellschaftlichen Umbrüche setzen neue Normalität durch.
Genau. In dem Moment, in dem das abweichende Verhalten, also das seltener vorkommende Verhalten, immer dominanter wird, erstmal in der subjektiven Wahrnehmung und später auch in der generalisierten Verhaltenserwartung, umso mehr wird es dann das neue Normal, also das neue Konform. Ich trenne da gerne zwischen normal als statistische Beschreibung und konform als normorientierte Verhaltenserwartung.
Was wir vor Corona als normal empfunden haben, kann man auch nur dann Normalität nennen, wenn man es für normal und erstrebenswert hält, dass die Menschheit ihre eigene Lebensgrundlage zerstört, den Planeten ausbeutet und der eigenen Gattung die Zukunft wegnimmt. Ist Normalität, also ich spreche natürlich auf die größere Krise als die Corona-Krise an, die Klimakrise, ist Normalität also eine Machtfrage?
Normalität ist in dem Sinne der Normorientierung natürlich immer eine Frage, auf welcher Seite natürlich Sanktionsmöglichkeiten für Abweichungen existieren und genutzt werden. Von daher ist über Macht auch Konformität herstellbar. Man kann da von sehr autoritären Staaten als Beispiele ausgehen, aber auch natürlich in kleineren Bereichen über soziale Ausgrenzung aufgrund von unterschiedlichen Verhaltensvorstellungen und Ähnlichem.
Heißt das, wenn jetzt in der Politik verstärkt über eine sogenannte neue Normalität geredet wird, an die wir uns zu gewöhnen hätten, müssten bei uns eigentlich die Alarmglocken klingen, oder?
Da müssten die Alarmglocken klingen. Auf der einen Seite ist es natürlich immer sehr problematisch, wenn man von Sollenserwartungen, also wie möchte ich Verhalten von individuellen, freien Menschen in Zukunft politisch und mit Macht steuern und beeinflussen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein großes Potenzial, weil durch Fragen der übergreifenderen Solidarität natürlich jetzt auch andere Brennpunkte in den moralischen Blickwinkel genommen werden können, gerade in Bezug auf Klimawandel und den humanitären Folgen des Klimawandels aufgrund der ökologischen Belastung unseres Umweltsystems. Und da sind auch große Potenziale möglich, nicht nur Gefahren.
Das heißt, wir könnten jetzt darüber diskutieren, solange wir noch im halben Lockdown von Corona sind und noch nichts wieder richtig angefahren ist.
Es würde sich aus meiner Perspektive sehr lohnen, genau diese Zukunft in den Blick zu nehmen und tatsächlich zu überlegen, welche Gesellschaft wollen wir haben, welche Verhaltenserwartungen an unsere Gegenüber wollen wir stellen und wie wollen wir in einer globalisierten, gemeinschaftlichen Welt miteinander umgehen. Und es gibt keinen besseren Zeitpunkt dafür als eine Phase, in der alles neu angefahren werden muss unter geänderten Rahmenbedingungen.
Sagt der Soziologe Benjamin Gröschel, der sich an der LMU in München mit Forschung zu abweichendem Verhalten und zur Normalität beschäftigt. Vielen Dank. Corona, Corona, gib mir meine Normalität zurück, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt kommt, stammt aus dem neuen Roman von Frank Witzel, Inniger Schiffbruch heißt er. Darin schildert er die Normalität der Nachkriegszeit in Deutschland. Der Erzähler erinnert anhand der Tagebuchaufzeichnungen seines Vaters die eigene Jugend und die Normen der Gesellschaft, in der er aufgewachsen ist.
In der Welt meiner Eltern gab es jedoch weder den Adel noch das Militär, weder Homosexuelle noch Juden oder Schwarze. Mitglieder dieser Gruppierungen waren aus dem rein-weiß-christlich entnazifizierten Neustart der Bundesrepublik in letzte Sprachfloskeln hineinverdrängt, wo jemand vom anderen Ufer war, der Jud für etwas nix gab und drei Neger im Tunnel die vollkommene Schwärze der zurückgelassenen Vergangenheit symbolisierten. Der Adlige war zum Graf Bobby degradiert, ähnlich wie das Militär, das in Reader's Digest Rubrik Humor in Uniform in seiner Tappigkeit zur Schau gestellt wurde. Die Verheißung des Neuen schien in einer gut ausgepolsterten Mittelmäßigkeit zu liegen, in der Reichtum sich eher zufällig ergab, etwa wenn der heruntergekommene Alkoholiker nach Jahren alle leeren Flaschen zurückbrachte, um sich von dem Pfand eine Villa zu kaufen. Sicherheit aber konnte sich nur innerhalb einer Gleichheit entwickeln, da man sonst die Beschriftungen der Handtücher im Badezimmer missverstand und das G für die Abkürzung von Gesicht und das A für den entgegengesetzten Körperteil hielt, obwohl es sich tatsächlich um Gesäß und Antlitz handelte. Die Aussicht, vom Tellerwäscher zum Millionär zu gelangen, war keine Vorstellung, die in der neuen Republik Fuß fassen konnte, da das eine ebenso verdächtig war wie das andere. Stattdessen herrschte eine unhinterfragte Normalität, die man jederzeit im Innern des kleinen Hauses hätte abrufen können und zu der auch gehörte, dass meine Mutter bei der Hausarbeit eine Kittelschürze trug, in der sie sich natürlich niemals hätte fotografieren lassen.
Fortsetzung folgt. Corona, Corona, gib mir meine Normalität zurück. Der Tag in HR2 Kultur. Kita geschlossen, Kind zu Hause, Oma darf nicht kommen, der Mann muss ab und zu trotz Corona an den Arbeitsplatz, da wird Homeoffice zur Herausforderung. Nach 6 Wochen sehnt sich unsere Kollegin so langsam immer dringender in die alte Normalität zurück. Hadija Haruna fühlt sich ausgelaugt.
Ich bin moralisch erschöpft. Seitdem ich diese Erklärung für meinen Zustand in einem Interview mit der Psychologin Ramani Durvasula gelesen habe, geht es mir besser.
Die Idee der moralischen Übermüdung besteht darin, dass wir bei einer Handlung, die wir normalerweise ohne zusätzliche kognitive Anstrengungen unternommen hätten, jetzt vorher überlegen, ob sie möglicherweise jemand anderem schaden könnte.
Das permanente Nachdenken über meine Situation und die meiner Mitmenschen macht mich müde. Ich habe keine Lust mehr, jede zukünftige Entscheidung abwägen zu müssen, und sei sie noch so klein. Durvasula erklärt es anhand eines simplen Beispiels. Einkaufen. Eigentlich ein Vorgang, der neben der Einkaufsliste bisher keine besondere gedankliche Leistung von mir gefördert hätte. Doch plötzlich wäge ich ab. Soll ich mich jetzt in die Schlange vor dem Supermarkt stellen? Wie postiere ich mich am besten an der Kasse? Oder wechsle ich lieber den Gang, um jemand anderen nicht zu nahe zu kommen, der mich anraunzt, weil er sich von mir bedroht fühlt? Oder die Entscheidung, ob ich die Reise Ende Juni auf den Bauernhof mit Freunden jetzt schon stornieren soll oder noch abwarte? Wir hatten uns doch so darauf gefreut. Aber eigentlich ist schon klar, dass Abstand halten auch in 2 Monaten noch gelten wird. Gleichzeitig weiß ich aber jetzt noch nicht, wie bis dahin die gesellschaftlichen Regelungen aussehen. Ob die Kita vielleicht doch schon wieder offen ist und sich dann sowieso einiges an meinem jetzigen Leben mit Familie im Homeoffice ändern würde. Momentan halte ich es nämlich mit, wir haben zu niemandem Kontakt. Fast jedenfalls. Wenn überhaupt, gehe ich mal mit einer Freundin im Park spazieren, was bisher genau 2-mal vorgekommen ist. Außerdem wäre da noch meine Mutter. Auf die Frage, wie ich den zukünftigen Umgang mit ihr gestalte, habe ich auch keine klare Antwort. Die Oma wird von meinem Sohn auf jeden Fall sehr vermisst. Das Kuscheln, das Vorlesen, die Pyjama-Partys. Seit seinem Geburtstag, Anfang April, haben wir die Auflagen gelockert. 1 Spaziergang pro Woche zu dritt. Mit Abstand und Mundschutz. Das erlauben wir uns. So wird jede noch so kleine Entscheidung in Zeiten der Pandemie zu einem großen Thema. Aber vor allem ist fast jede von ihnen moralisch aufgeladen. Das schlaucht mich. Es gibt Tage, da verliere ich schneller die Geduld. Das passiert, weil meine kognitive Bandbreite erschöpft sei, sagt die Psychologin Durvasula.
Alles wird langsamer. Und nach unserer harmlosen Einkaufsaktion kommen wir nach Hause und fühlen uns völlig erschöpft, weil wir so viel nachdenken mussten.
Das erklärt auch, warum ich inzwischen versuche, mich auf die schönen Momente im Hier und Heute zu konzentrieren. Und die Sehnsucht nach einer sicheren Routine, nach selbstbestimmter Freiheit oder dem Wunsch nach Nähe, nach meiner alten Normalität, verdränge. Zumal eine neue Normalität auch gar nicht in Sicht ist und ich mich damit arrangieren muss, dass sich im von Angela Merkel angekündigten Rhythmus alles alle 2 Wochen verändern kann. Und dass damit wirkliche Planung eigentlich ausgeschlossen ist.
Sehnsucht nach der alten Normalität. Fritz Simon, Psychoanalytiker und systemischer Psychotherapeut, Professor für Führung und Organisation an der Universität Witten-Herdecke. Guten Tag.
Guten Tag.
Je länger die Corona-Krise andauert, desto mehr sehnen wir uns zurück in die Normalität. Wir wollen offenbar nicht ständig neuen Situationen ausgesetzt sein und ständig neu entscheiden müssen, was jetzt richtig ist und was jetzt geschehen soll und muss. Was ist also Normalität? Etwas Eingeübtes schlicht?
Naja, Normalität ist erstmal, dass wir das Selbstverständliche erwarten. Und das heißt, in dem Beitrag eben haben wir ja gehört, man muss auf einmal neue Entscheidungen treffen. Üblicherweise haben wir Routinen entwickelt für unseren Alltag, um die dort anstehenden Probleme zu lösen. Und das heißt, wir müssen sie nicht immer wieder neu entscheiden, sondern wir spulen das ab. Wir putzen uns morgens die Zähne und dann bringen wir die Kinder in den Kindergarten. Dann gehen wir arbeiten und auf einmal funktioniert das alles nicht mehr. Das heißt, wir haben auf einmal Probleme, die vorher gelöst waren. Und nun bricht all diese wunderbare Organisation zusammen. Und auf einmal erscheint es nicht Normalität. nicht mehr normal. Aber diese Normalitätsvorstellungen ändern sich ja radikal schnell, ja, weil es hängt davon, was man erwartet. Wenn man nicht erwartet, dass alles berechenbar ist, dann stellt man sich darauf ein, auf die Unberechenbarkeit. Wenn Sie erwarten, dass es regnet, und dann ist es normal, wenn es regnet. Wenn Sie erwarten, dass die Sonne scheint in einer Gegend, wenn Sie da leben, dann werden Sie das für normal halten. Also das ist erstmal ein vollkommen inhaltsfreier Begriff, der nur etwas mit unseren Erwartungen zu tun
aber,
hat.
Aber es ist auch ein Zustand, in dem wir uns aufgehoben, zu Hause fühlen.
Natürlich.
Wir wissen, wie es ist und wollen das nicht ständig in Frage stellen.
Genau, das ist das Vertraute, das vermeintlich Vorhersehbare und Berechenbare. Die Welt ist im Prinzip ja vollkommen unberechenbar. Schon Ihre Nachbarn könnten sich jederzeit vollkommen unberechenbar verhalten, wenn sie im Mietshaus nach unten gehen und plötzlich begegnet Ihnen ein Nachbar nackt, dann werden Sie sehr überrascht sein, weil damit rechnen Sie nicht. Ja, das heißt also, wir haben uns darauf eingestellt, dass bestimmte Spielregeln funktionieren und wir tun so, als ob die Welt berechenbar wäre. Und dieser blöde Virus hält sich einfach nicht dran und nun hält sich auf einmal auch nicht mehr unsere Regierung an das, was wir vorher von ihr erwartet haben.
Man kann also irgendwie sagen, wir wollen nicht wirklich ständig etwas Neues.
Nein, wir wollen nicht ständig etwas Neues, aber wir kriegen natürlich dauernd etwas Neues. Nur normalerweise geht es nicht so schnell. Als ich jung war, konnte ich noch ohne weiteres in ein Flugzeug steigen und hätte eine Maschinenpistole im Handgepäck mitnehmen können. Jetzt ist es vollkommen normal, dass man eine halbe Stunde vorher da sein muss und dann durchleuchtet wird. Und wenn nicht durchleuchtet, dann irgendwie begrabbelt. Also es erscheint uns vollkommen normal und das ändert sich. Was das Problem jetzt ist, ist, glaube ich, die Schnelligkeit, mit der das alles passiert ist.
Es gibt ja diese Spruchweisheit, die uns sagt, wir sollten nicht von uns selbst auf andere schließen. Aber genau das tun wir ja ständig offenbar.
Ja, natürlich. Das ist ja auch praktisch, von uns auf andere zu schließen. Das ist zumindest eine gute Starthypothese. Woran sollen wir uns denn sonst orientieren? Ja, wenn man davon ausgeht, dass die anderen genauso ticken wie wir, dann hat man eine gute Ausgangslage und dann kann man ja immer noch sich überraschen lassen, angenehm oder unangenehm, je nachdem, was man von sich selber erwartet.
Und wenn sich dann viele darüber einig sind, was normal ist, dann gibt es immer auch sehr viele, die versuchen, aus dieser Normalität, ich sage jetzt mal eine Zeit nach Corona oder wie es in der Zeit vor Corona war, die versuchen, aus dieser Normalität auszubrechen. Dann beginnt wieder die Suche nach dem Besonderen, nach der Abweichung. Also wenn Corona vorbei ist und diese Gefahr gebannt ist, weil wir einen Impfstoff haben, dann geht es wieder ans Bungee-Springen so ungefähr.
Ja, natürlich, diese Normalität ist ja auch langweilig. Ja, deswegen springen wir ja Bungee. Also deswegen ist dieser Normalitätsbegriff durchaus höchst ambivalent. Berechenbarkeit ist gleichzusetzen mit Langeweile. Deswegen waren am Anfang die Leute ja auch alle jetzt bereit, sich auf was Neues einzustellen. Auf einmal ist da ein Thrill, auch wenn er persönlich mit Verlusten und Leid verbunden ist, da. Aber jetzt, und da kommt was ganz Merkwürdiges ins Spiel, irgendwie verhalten wir uns jetzt alle wie Leute, die im Theater sitzen und die ersten drei Akte haben sie jetzt hinter sich und denken, jetzt könnte eigentlich Schluss sein.
Die Pause bekommen wir mindestens mal.
Und es kommt immer noch ein Akt und noch ein Akt und noch ein Akt. Also auch da widerspricht unseren Erwartungen und man redet schon mit Corona. Ja, bei mir vor der Haustür haben Kinder hingemalt, Corona ist scheiße. Ja, das heißt, Corona wird persönlich adressiert und soll endlich abhauen. Aber sie kümmert sich nicht drum. So blöd, wirklich.
Also was sagen Sie denn, wenn Sie jetzt in der Psychotherapie wären und würden jemanden, der jetzt wirklich leidet unter diesem ganzen Lockdown, was sagen Sie dem denn? Wie soll er denn damit umgehen?
Also da habe ich auch überhaupt kein Patentrezept, aber meine Erfahrung ist, dass in schwierigen äußeren Situationen die Leute ja üblicherweise weniger leiden. Ja, mir hat mal Paul Watzlawick erzählt, er war nach dem Krieg Polizeipsychologe in Venedig, da hat sich niemand umgebracht, weil das Leben so schwierig war, da überhaupt über die Runden zu kommen. Und das ist auch sonst ein Phänomen. Je besser es einem geht, desto mehr fängt man an sich selber zu zweifeln und zu schauen, was man tun kann. Ja, also ich habe da auch kein Patentrezept, sondern solche Rezepte können immer nur ganz konkret sein für jeden Einzelnen in seiner aktuellen Situation. Und es gibt sicher Leute, denen es richtig dreckig geht, wenn ihnen der ganze Umsatz wegbricht, keine Einnahmen mehr da sind und sie dann auch noch plärrende Kinder um sich haben.
Der Psychoanalytiker und systemische Psychotherapeut Fritz Simon, Professor für Führung und Organisation an der Universität Witten-Herdecke. Vielen Dank. Corona, Corona, gib mir meine Normalität zurück, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Frank Witzels Roman Inniger Schiffbruch und der Normalität der Nachkriegszeit in Westdeutschland.
Das Fernsehen erfindet den Vorabend. Abenteuer unter Wasser, Shannon klärt auf, Hafenpolizei, Funkstreife Isar 12, Sprung aus den Wolken, die seltsamen Abenteuer des Hiram Holiday. Die entscheidenden Serien waren wie die Spielsachen, deren Namen ich nicht behalten habe, diejenigen, die sich durch nichts Besonderes auszeichneten. Geschichten aus dem bundesdeutschen Alltag, die in einem Mietshaus spielten, einem Tante-Emma-Laden, einem Gymnasium, einer Schreinerei und in denen die unterschiedlichen bundesdeutschen Existenzweisen vorgelebt wurden. Da keine besondere Aufmerksamkeit auf diesem Programm des Vorabends lag, weder bei den Produzenten, die es als Einschub zwischen den Werbeblöcken verstanden, noch den Zuschauern, die dabei in der Regel anderen Tätigkeiten nachgingen, wirkte es unterschwelliger als das Abendprogramm, das man damals noch wie eine Theateraufführung betrachtete. Wir nutzten die Unaufmerksamkeit dieses Vorabends, die Unruhe und Abgelenktheit der Eltern zwischen Tag und Nacht, um nach der Kinderstunde nicht wie befohlen abzuschalten, sondern einfach sitzen zu bleiben, wenn auch mit einem ängstlichen Blick in Richtung Tür. Da sich das Vorabendprogramm je nach Region unterschied und in der Fernsehzeitschrift Gong nur kleingedruckt auftauchte, fehlte zusätzlich die in dieser Zeitschrift übliche Altersempfehlung. Damit befanden sich diese Sendungen in einem Graubereich, wie das Ziehen an der im Aschenbecher zurückgelassenen Zigarette und das Nippen vom Cognacglas, wenn bei einer Familienfeier die Erwachsenen kurz das Wohnzimmer verließen.
Wir sind auf dem Weg in eine neue Normalität, sagen manche Minister derzeit. Das Wort ist inzwischen ubiquitär. Vieles von dem, was wir derzeit an Einschränkungen erleiden, gehört hoffentlich nach Corona nicht mehr zu der sich dann neu formierenden Normalität. Der Ausnahmezustand muss Ausnahme bleiben, haben wir vorhin gehört. Aber eines, was viele Arbeitnehmer derzeit erdulden müssen, einige aber schon immer haben wollten und nicht bekommen haben, das sollte sich in die Zeit nach Corona retten, findet zumindest der Arbeitsminister. Das Arbeiten im Homeoffice nämlich. Sebastian Schreiber.
Arbeiten von zu Hause aus. In der Corona-Krise gehört das für viele Menschen zum Alltag. Schätzungen der Bundesregierung zufolge hat sich die Zahl der Beschäftigten, die regelmäßig im Homeoffice arbeiten, in der Corona-Krise verdoppelt, von 12 auf etwa 25%. Einen rechtlichen Anspruch auf Homeoffice gibt es in Deutschland bislang nicht. In Arbeitsverträgen kann allerdings individuell geregelt sein, wann und in welchem Umfang Homeoffice möglich ist. Es sei längst an der Zeit, dass aus einem Privileg, das bisher nur für wenige gelte, ein Anspruch auf Homeoffice für viele werde, so Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Wer möchte und bei wem es der Arbeitsplatz zulässt, solle von zu Hause aus arbeiten können. Dazu sagte Heil dem WDR:
Ich möchte, dass diese Gesellschaft sich weiterentwickelt. Und jetzt in Zeiten, in denen wir über Beschränkungen reden müssen, um Gesundheit zu schützen, ist es sinnvoll, auch die Flexibilitätswünsche, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer haben, eher besser im Leben einzubauen. Ich finde, das wäre eine positive Konsequenz aus dieser nicht leichten Zeit.
Mit einem Recht auf Homeoffice wäre der Einsatz zu Hause künftig auch vor Gericht zu erstreiten, sollte ein Arbeitgeber ihn verweigern. In Grenzfällen wäre dann zu klären, welche Tätigkeiten sich überhaupt dafür eignen und welche nicht. Ein Rechtsanspruch auf Homeoffice, es ist keine neue Idee des Bundesarbeitsministers. Schon vor der Corona-Krise hatte Heil einen solchen Gesetzesvorschlag ins Spiel gebracht. Von einem völligen Kurswechsel in der Arbeitsmarktpolitik bedingt durch die Krise kann also nicht die Rede sein. Während es von Heils Parteikollegen aus der SPD Lob gab für den Vorschlag, kommt Kritik daran vom Koalitionspartner, etwa von Peter Weiß, dem arbeitsmarktpolitischen Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Weiß sagte dem SWR:
Wir greifen natürlich damit in die Organisation von Arbeitsabläufen von Betrieben ein. Und ich finde, die eigene Organisation des Betriebes muss immer noch der Betrieb selber machen.
Unternehmen sollten ihren Beschäftigten, wo es geht, ein Angebot für das Homeoffice machen, so der CDU-Politiker. Ein allgemeines Recht darauf sei aber nicht der geeignete Weg. Schließlich könne nicht jeder Beschäftigte seine Arbeit von zu Hause ausüben, sagt Peter Weiß.
Ich finde, Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen alle gleich sein und können nicht zu unterschiedlichen Gruppen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern führen.
Auch die Arbeitgeberseite lehnt ein gesetzliches Recht auf Homeoffice ab. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, spricht von einem politischen Ladenhüter, eine Idee, die aus der Zeit gefallen sei. Kampeter betont, in der Krise seien weitere Vorgaben für Unternehmen hinderlich, sie beschränkten Wachstum und Flexibilität. Es sei im Interesse von Arbeitgebern und Beschäftigten gleichermaßen, mobiles Arbeiten dort einzusetzen, wo es möglich und sinnvoll sei, so Kampeter. Anders sieht das auf Seite der Gewerkschaften aus. Der DGB begrüßte den Vorschlag von Arbeitsminister Heil, ein Recht auf Homeoffice zu schaffen. Zugleich betont der Gewerkschaftsbund, dazu gehörten aber Rahmenbedingungen, die eine höhere Arbeitsbelastung verhindern. Unabhängig von gesetzlichen Regelungen halten es Arbeitsmarktexperten für wahrscheinlich, dass die gegenwärtige Krise bei Arbeitgebern ein Umdenken hervorbringt, weil sich nun zeige, wie gut oder eben weniger gut das Homeoffice im Ernstfall funktioniert. Eine Erfahrung, die auch für viele Arbeitnehmer aufschlussreich sein dürfte bei der Frage, ob sie überhaupt weiterhin von zu Hause aus arbeiten wollen, auch wenn die Krise irgendwann vorüber ist.
Haben Sie es gehört? Der Arbeitsminister und die Gewerkschaften sprechen von Homeoffice, der Arbeitgeberverband spricht von mobilem Arbeiten. Der feine Unterschied: beim mobilen Arbeiten ist der Arbeitnehmer verantwortlich für die Einrichtung seines Arbeitsplatzes. Das Homeoffice hingegen müsste eigentlich der Arbeitgeber einrichten. Wir sind auf der Suche nach der Normalität und sprechen jetzt mit einem, dessen normale Arbeit alles andere als normal ist. Markus Rex, Professor für Atmosphärenphysik an der Uni Potsdam und Leiter der entsprechenden Abteilung des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven und Leiter der Mosaik-Expedition. Dafür hat sich der Forschungseisbrecher Polarstern im arktischen Eis im vergangenen Jahr festfrieren lassen und driftet jetzt mit dem Eis durch das Nordmeer, um dabei das arktische Klima und den Klimawandel zu erforschen. Das ist quasi die Wiederholung der Expedition, die Fridtjof Nansen 1893 bis 96 mit seinem Schiff Fram im Polareis durchgeführt hat. Guten Tag, Herr Professor Rex.
Guten Tag, Herr Finn.
Sie sind derzeit in Potsdam, gehen dann aber am 1. Mai in Quarantäne, um dann, wenn sicher ist, dass Sie das Coronavirus nicht haben, wieder auf das Schiff zu gehen. Sie waren dort schon einmal an Bord bis Januar beim ersten Teil der Expedition im arktischen Winter. Das ist eine komplett abnorme Situation. Wie ist das, wenn man auf dem Eis steht in vollständiger Dunkelheit?
Ja, das hört sich vielleicht erstaunlich an, aber es stellt sich in so einer Expedition weit weg von der normalen Welt, in der man normalerweise so lebt, sehr schnell eine neue Normalität ein. Wenn Sie dann auf dem Eis stehen in der kompletten Schwärze der arktischen Polarnacht, die ist ja viel dunkler als die Nächte bei uns hier in unseren Breiten, zurückgeworfen sind auf die kleine Blase von Licht, die von Ihrer eigenen Stirnlampe aufgespannt wird, sich die Welt auf diese kleine Lichtblase reduziert, außenrum die Schwärze herrscht und Sie wissen, es ist nur 1000 Kilometer Eis um Sie herum und die nächste menschliche Seele ist 1000 Kilometer weg. Das hört sich jetzt erstmal völlig abstrus an, aber es wird schnell zur Normalität, dass Sie in so einer Welt dann leben.
Ich kenne die dunkle Jahreszeit aus Skandinavien, aber da war ich dann bei Freunden zu Gast. Da gab es ein Haus, in dem es hell und warm war. Ihr Zuhause im Eis ist ein Forschungsschiff. Gibt es da an Bord so etwas wie Normalität?
Das auf jeden Fall. Die Abläufe, die Tagesabläufe auf der Polarstern, unserer komfortablen, sicheren Basis, geheizt, hell, da gibt es Nahrung, sind natürlich dann für sich wieder ganz normal. Wir haben da einen geregelten Tagesablauf und wir kehren auch nach der Arbeit auf dem Eis immer wieder zu unserer Heimat, der Polarstern, diesem Schiff zurück, dass, wenn es am Horizont liegt und dann nur noch als kleiner Lichtpunkt wahrnehmbar ist, gibt es eine ganz enge emotionale Verbindung zu diesem Schiff. Sie wissen, da können Sie überleben in dieser überlebensfeindlichen Landschaft. Da ist die Wärme, da ist das Licht und da haben Sie abends Ihr schönes, warmes, kuscheliges Bett. Das ist vielleicht noch unser Hort der Normalität, die wir uns mit in die Arktis genommen haben.
Und es ist eigentlich die alte Normalität, die Sie da mitgenommen haben, denn dort ist kein Corona. Da kann man sich anfassen und sich guten Tag sagen und zusammen einen trinken, oder wie?
Das ist tatsächlich immer noch so. Auch das Expeditionsteam, was zurzeit an Bord ist, ist da schon zu Zeiten hin aufgebrochen, als Corona außerhalb Chinas noch gar keine Rolle spielte. Die sind seit mehreren Monaten komplett isoliert und damit auch garantiert virenfrei. Vor kurzem hat das Team eine große Grillparty gefeiert, gemeinsam auf dem Eis, genau, ohne jede Abstandsregelung, gemeinsam aus dem gemeinsamen Napf Glühwein geschöpft, ohne einen Gedanken an Corona zu verschwenden. Das ist tatsächlich in der Arktis noch möglich, für uns ja schon lange nicht mehr denkbar.
Und wenn Sie jetzt an Bord gehen, ist das wieder so, weil Sie alle auf Corona, also Sie wissen dann alle, dass Sie Corona nicht haben, wenn Sie an Bord gehen, oder wie ist das?
Soweit wir mal unterwegs sind, haben wir ja alle eine gemeinsame Quarantäne hinter uns. Das gesamte Expeditionsteam von etwas über 100 Leuten geht in eine sehr strikte Quarantäne. Zunächst mal auch eine Einzelquarantäne für jeden Einzelnen. Das machen wir jetzt so wie bei Weltraummissionen schon lange üblich. Die Astronauten gehen vor ihren Einsätzen auch in eine strikte Quarantäne, bevor die losfliegen. Und das heißt, wenn wir erstmal unterwegs sind, sind wir auch garantiert Corona-frei und können auch zusammen Partys feiern. Da freuen wir uns tatsächlich auch schon drauf.
Aber die Quarantäne bis dahin ist doch hart eigentlich ganz alleine, oder?
Ja, das wird sicherlich eine interessante Zeit im Vergleich zu dem, was wir während so einer Expedition ja auch an Härten auf uns nehmen, bei widrigsten Wetterbedingungen, Temperaturen um minus 40 Grad mit gewaltigen Stürmen, die Windchill-Temperatur auf minus 60 Grad drücken, draußen auf dem Eis zu arbeiten in kleinen Teams, ist das natürlich durchaus völlig ertragbar. Aber wir werden tatsächlich 14 Tage lang in strikter Quarantäne sein und auch isoliert sein vom Rest der Welt. Dem sehe ich aber eigentlich ohne Sorgen entgegen.
Also was Sie da eben geschildert haben, finde ich jetzt nicht so völlig ertragbar. Für einen, der da noch nicht war und da noch nicht gearbeitet hat, ist das schon erstaunlich. Wird man da auf sich selbst zurückgeworfen und erkennt so seine Baselines, die eigenen?
Ich denke schon, so eine Expedition ist eigentlich für jeden der Teilnehmer immer eine ganz außergewöhnliche Erfahrung, eine Grenzerfahrung. Gerade die Menschen, die jetzt zum ersten Mal bei einer Expedition dabei sind, sind meistens sehr enthusiastisch von den neuen Eindrücken, die sie da erwarten. Jeder lernt so auch seine Grenzen kennen. Es ist auch wichtig, seine Grenzen kennenzulernen und sie auch zu kommunizieren und zu sagen, wenn es gerade nicht geht, wenn irgendwo die Zehen oder die Nase zu kalt geworden ist, dass dann dem Team zu sagen, dass es jetzt Zeit ist, sich entweder in einen der gewärmten Shelter oder an Bord zurückzuziehen, damit auch alle sicher unterwegs sind. Das heißt, man lernt seine Grenzen kennen und auch zu akzeptieren und auch anzuerkennen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das für jeden der Expeditionsteilnehmer wirklich in Fleisch und Blut übergeht.
Was Sie mit der Polarstern und den anderen Forscherinnen und Forschern dort in der Arktis erforschen, ist gewissermaßen auch eine neue Normalität. Dort hat die Zukunft unseres Klimas schon begonnen. Was finden Sie dort an Klimawandel bereits vor?
Ja, die Normalität der neuen Arktis ist ja auch schon eine andere, als die Fridtjof Nansen vor 125 Jahren dort vorgefunden hat. Der Klimawandel ist in der Arktis schon heute dramatisch und sehr weit fortgeschritten. Das Eis ist viel dünner, viel dynamischer, als es noch zu Fridtjof Nansen Zeiten war. Wir haben täglich zu kämpfen mit neuen Rissen und Spalten, die im Eis aufgehen, wo plötzlich offenes Wasser zutage tritt. Mit einer gewaltigen Eisdynamik, diese Verschiebungen im Eis führen dann auch dazu, dass sich in ganz gewaltigen dynamischen Ereignissen die Schollen gegeneinander pressen, in der Mitte plötzlich aufbrechen und zu haushohen Eisgebilden auftürmen. Das ist schon ganz beeindruckend und das hat Fridtjof Nansen auch so erlebt, aber eben in einer anderen Eisumgebung, einer, die noch dicker war und deswegen auch weniger dynamisch war.
Das heißt, es ist eigentlich heute viel gefährlicher als damals.
Das ist es. Es war auch bis vor etwa 10 Jahren noch möglich, solche Driftexpeditionen mit kleinen Camps auf dem Eis durchzuführen. Unsere russischen Kollegen haben das immer mal wieder gemacht. Das musste vor 10 Jahren schon eingestellt werden, weil es einfach nicht mehr sicher genug ist. Man findet keine Eisumgebung mehr, die sicher so eine Expedition unterstützen würde. Wir brauchen heutzutage ein Schiff als sichere Basis, sodass wir auch, wenn das Eis um uns herum ständig aufbricht, immer wieder einen sicheren Rückzugsort haben.
Wie wichtig ist die zentrale Arktis, also der Nordpol, wenn man die Klimaprozesse verstehen will?
Ja, die Arktis ist der Bereich unseres Planeten, der sich am schnellsten erwärmt, wo die Erwärmung mindestens doppelt so schnell vonstatten geht wie im Rest der Welt. Und im Winterhalbjahr ist das sogar noch viel ausgeprägter. Die Arktis ist jetzt schon eine andere Welt. Ich reise seit Beginn der 90er Jahre regelmäßig in die Arktis, unter anderem auch immer wieder an die gleiche Stelle, wo unsere Forschungsstation steht. Wenn ich da in den 90er Jahren hingekommen bin, dann hatte ich nur Schnee und Eis um mich herum im Winter. Nur blaue Eisberge und weiße Schneeoberflächen und glitzernde Schneekristalle. Wie man sich die Arktis im Winter vorstellt. Wenn ich heute in diese Welt komme, ist es schon eine ganz andere. Mir plätschert jetzt das flüssige Wasser vor den Füßen rum. Der Fjord, an dem sich unsere Forschungsstation befindet, ist seit 10 Jahren gar nicht mehr zugefroren. Er ist früher immer zugefroren. Wir fahren da jetzt mit Booten lang, wo wir früher Skiausflüge und Ausflüge mit Scootern, Schneescootern gemacht haben. Das ist jetzt schon eine andere Welt. Und wir müssen natürlich verstehen, was diese Änderungen antreibt, wieso die Änderungen der Arktis so schnell sind und wie die Auswirkungen auch auf das Klimasystem in unseren Breiten dann sind.
Und wenn Sie dann Ihre Forschungsergebnisse von dieser Polarexpedition, von der Mosaik, jetzt in die Klimaberechnungssysteme einbringen, was erwarten Sie dann?
Das ist genau das Ziel dieser Expedition. Wir müssen die Klimamodelle präziser machen. Wir müssen die Klimamodelle in die Lage versetzen, auch das Klima der Arktis bis zum Ende des Jahrhunderts zumindest einigermaßen vorhersagen zu können. Und da haben wir bisher noch gewaltige Unsicherheiten drin. Wenn wir die derzeitigen Klimamodelle nehmen und uns einfach mal ein CO2-Emissionsszenario herausgreifen und damit berechnen, wie hoch die Temperaturerhöhung bis zum Ende des Jahrhunderts in der Arktis sein wird, dann bekommen wir für ein eher pessimistisches Szenario von einigen Modellen eine Erhöhung um 5 Grad Celsius vorhergesagt und von anderen Modellen für das gleiche CO2-Emissionsszenario eine Erwärmung um sage und schreibe 15 Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts. Das sind zum einen sehr große Zahlen, eben weil sich die Arktis so dramatisch und so schnell erwärmt und weil das ein pessimistisches Szenario war. Zum anderen zeigt das aber auch, dass da ein Unsicherheitsfaktor von 3 drin ist. Das ist ja keine robuste Grundlage für die politischen Entscheidungen, die jetzt wirklich dringend anstehen. Wir müssen hier robustere Grundlagen bekommen, wir müssen diese Unsicherheit reduzieren und dazu machen wir die Messungen da vor Ort.
Markus Rex, der Leiter der Mosaik-Expedition auf dem Forschungseisbrecher Polarstern, der im arktischen Eis im vergangenen Jahr festgefroren ist. Vielen Dank. Corona, Corona, gib mir meine Normalität zurück. Der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit unserem für heute letzten Ausschnitt aus Frank Witzels Roman Inniger Schiffbruch über die Normalitäten der westdeutschen Nachkriegszeit.
Am 17. Mai 1945, keine 10 Tage nach Ende des Krieges, hatte mein Vater mit seinem Freund Erwin Feigs am Ufer der Aa gestanden, um mit Handgranaten aus Restbeständen der deutschen Armee zu fischen. Dabei riss man mit der linken den Sicherungsring von der Granate und warf sie umgehend in den Fluss, damit von der Druckwelle Fische an Land gespült wurden. Erwin Feigs versuchte es mit 3 Handgranaten gleichzeitig, verhedderte sich dabei in den Ringen, die er nicht rechtzeitig von den scharf gemachten Geschossen losbekam, und wurde selbst zerrissen. Mein Vater stand unmittelbar daneben, doch wie durch ein Wunder passierte ihm nichts. Hinterließ dieser Moment nichts, was in den nächsten 60 Jahren nach außen hätte treten und auffällig werden können, sondern erst viel später, als es bereits auf das Ende zuging, und er nicht mehr hörte, wie der Regen auf das Vordach prasselte und nicht mehr sah, wie sich die Bäume leicht im Wind bewegten und selbst die Lindenblüten nicht mehr roch, wenn der Regen gegen Abend für eine Stunde aufhörte, weil die Natur es so eingerichtet hat, dass die Wahrnehmung immer weiter zurückgeht und schließlich ganz verschwindet und das Gehirn allein lässt, das die nun fehlenden Eindrücke der Außenwelt selbst zu entwerfen und als Erscheinungen von Menschen auszubilden beginnt, die unter langen Betttüchern stecken und nachts ungefragt das Zimmer betreten und auf dem Flur laut pfeifend hin und her gehen und Beistelltischchen verstellen und die Bibel verschlagen und unflätige Kommentare mit Post-its an den Spiegel und über die Spüle an den Geschirrschrank kleben.
Der Tag auf der Suche nach der alten und der neuen Normalität. Die findet alltäglich auch in der Tag-Redaktion statt, mit einem steten Wechsel von Homeoffice und Redaktionspräsenz und täglichen, anstrengenden und nervigen Video- und Telefonkonferenzen. Am Anfang der Sendung haben wir den Stoßseufzer der Kollegin Hadija Haruna gehört, die sich in die alte Normalität zurücksehnt. Jetzt kommt Ulrich Sonnenschein, der sich im Corona-Lockdown von jener alten Normalität gerade entfernt und diese Entfernung durchaus genießt.
Ich bin ein wenig verwundert, wenn nun allerorten von der Sehnsucht nach der Normalität gesprochen wird. Von einer Rückkehr zur Normalität. Ja, von einer Rückkehr zu einer neuen Normalität gar. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist es normal, zwischen Kino, Literaturlesungen und Ausstellungseröffnungen nach Terminen zu suchen, um den Freund zu treffen, den man schon ein paar Wochen nicht mehr gesehen hat? Ist es normal, in dem vollgeschriebenen Terminkalender rumzustreichen, zu verschieben und Lücken zu füllen, als ginge es darum, ja nichts zu verpassen? Ist es normal, am Montag schon auf das Wochenende zu stieren und zu hoffen, wenigstens dann endlich einmal zur Ruhe zu kommen? Es war normal, weil es zum Beruf gehört, zu einem Beruf, der größtenteils Spaß macht, interessant ist und immer wieder sehr befriedigend. Es war normal, weil es einfach nicht in Frage gestellt wurde, auch weil die Zeit dazu viel zu kostbar war. Jetzt dreht sich die Welt um Corona und das heißt erstmal deutlich langsamer. Weil der Weg zur Arbeit immer wieder wegfällt, bleibt vor dem Beginn des Homeoffice-Tages mehr Zeit fürs Frühstück. Die Sonne scheint aufmunternd durchs Fenster und durch die offene Terrassentür weht mit einem kühlen Wind die Geräuschkulisse der Natur herein. Neben den Telefonkonferenzen keine Termine, kein Drang, sich zu verabreden, kein Blick in die Programme der Kulturinstitutionen. stattdessen der Griff zu dem Buch, das schon seit Monaten auffordernd auf dem Schreibtisch liegt und von Briefen und Mitteilungen halb begraben wurde. Die sind nun alle gegenstandslos. Verschämt trifft man nun den Freund in einem Abstand von 2 Metern auf ein Bier im Park. Man fährt Rad, um die U-Bahn zu vermeiden, und hat inzwischen herausgefunden, wie umfangreich die Bibliotheken der Streamingdienste sind. Und man hat Raum nachzudenken. Über das eigene Leben, darüber, dass man auch selbst daran schuld ist, dass es immer wieder so gehetzt verläuft. Über Dinge, die man wirklich machen möchte, oder einfach darüber, was Normalität bedeutet. Es hat eine Weile gedauert, aber inzwischen genieße ich die Entschleunigung. Nicht nur, wenn ich in den flugzeugfreien Himmel schaue oder die spärlich befahrenen Straßen überquere, sondern vor allem dann, wenn ein Gefühl eintritt, das ich seit Jahren nicht mehr kannte. Eine sanfte und in keiner Form drängende Langeweile.
Ulrich Sonnenschein, der in die alte Normalität offenbar nicht so gerne, nicht so schnell und vor allem nicht so intensiv zurück möchte, wie das vor Corona war. Jürgen Link, Professor für Literaturwissenschaft und Diskursforschung und Autor unter anderem des Buches Normalismus und Antagonismus in der Postmoderne, Krise, New Normal, Populismus. Guten Tag, Herr Professor Link.
Guten Tag.
Ich habe am Anfang der Sendung diese Frage schon einmal gestellt und stelle sie jetzt noch einmal. Was ist eigentlich Normalität? Sie sprechen jetzt nicht mehr nur von der Normalität, sondern Sie sprechen von einem Normalismus. Was ist der Unterschied?
Ja, was der Kollege eben sagte, das ist das Gefühl, was man hat, was wir glauben, alle zu wissen, was Normalität ist. Da gehen wir von der subjektiven Einschätzung aus. Wir glauben, dass wir das fühlen können, was normal ist und was nicht normal ist. Und ich möchte mal ein bisschen von der anderen Seite hier kommen, um das zu ergänzen, nämlich von der objektiven Seite. Ich stelle die Frage, haben Normalitäten denn nicht auch eine objektive Basis? Mhm. Meine These dabei ist, das haben sie, und zwar moderne Normalitäten. Ich glaube, moderne Normalitäten haben überhaupt nichts mit dem Mittelalter zu tun, mit der alten Pest und so. Diese Vergleiche sind meines Erachtens sehr schief. Denn moderne Normalitäten beruhen darauf, dass wir inzwischen verdatete Gesellschaften haben. Also man hat ja verschiedene Begriffe für unseren Gesellschaftstyp, Industriegesellschaft, Kapitalismus, wie immer. Das ist alles richtig. Man sieht dabei oft eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir sind verdatete Gesellschaften, die sich auf allen Feldern, von der Medizin, die wir jetzt haben, aber über die Wirtschaft, die jetzt natürlich auch ganz wichtig ist, aber über alles Mögliche bis zum Sex statistisch transparent machen.
Wir leben in Kurvenlandschaften, heißt das.
Ja, genau. So hieß mal ein Projekt, was wir in Dortmund hatten. Wir leben in Kurvenlandschaften. Und diese verdateten Gesellschaften, die erlauben es, die haben auch viele Errungenschaften gebracht, die erlauben es zunächst mal Normalitäten als statistische Mitteltendenzen festzustellen, also sozusagen gemittete Kurven zu praktizieren. Normalverteilung heißt ja nicht umsonst Normalverteilung. Dieses wiederum erlaubt es Institutionen jeder Art, staatlichen und wirtschaftlichen, anderen Institutionen, privaten, Normalitäten da, wo sie weg sind, wiederherzustellen. Und das ist im Moment unsere Situation. Wir leben in einer Denormalisierung, wie ich das nenne, also wie zu Destabilisierung, sage ich Denormalisierung, Verlust von Normalität. Eben nicht nur im Medizinwesen.
Aber zurzeit ist unser Alltag von dem geprägt. Wir blicken jeden Tag auf Zahlen und Kurven aus medizinischer Sicht. Wir schauen auf die Ansteckungszahlen und auf die gerade magische R-Zahl, die die Ansteckungsquote angibt und so weiter. Und die Bundeskanzlerin ist Physikerin und ist da ganz in ihrem Element, habe ich das Gefühl.
So ist das. Diese R-Kurve, die sehen wir jetzt immer. Die muss natürlich, das ist eine Kurve der Denormalisierung, die muss um Gottes Willen gekippt werden und auf Null runtergebracht werden. Das ist unbedingt notwendig. Aber das zeigt uns, dass auch unsere Normalitäten in solchen Kurven beschrieben werden können. Und das sind dann eben Kurven, die ein langsames Wachstum bedeuten. Also deshalb hören wir immer Wachstum, Wachstum, Wachstum und hören das jetzt auch wieder. In der Wirtschaft, jetzt sind alle Kurven eingebrochen. Crash, aber eben nicht nur an der Börse, sondern überall Crash. Und da geht es jetzt darum, ob man das normalisieren kann. Und was hieße das? dass man eine neue Normalität, was wäre das? Da gibt es jetzt sozusagen zwei oder drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, die tobt sich im Moment schon wieder an den Börsen aus.
Das geht wieder hoch.
Das ist die V-Formation. Das heißt, es ging wie bei einem V scharf runter, aber geht sauso scharf wieder hoch. Heute sind wir schon wieder über 11.000 DAX-Punkte gekommen. Die schlimme Variante, die wäre, es geht runter und es bleibt unten. Das ist die sogenannte L-Formation. Viele Prognostiker, auch aus der Wirtschaftsforschung und so weiter, die fürchten dieses jetzt, diese L-Formation. Und das wäre natürlich eine Katastrophe. Wenn die Börsen, unsere Börsen heute auf V wetten, dann ist das ja nur für die nördliche, reiche Hemisphäre. Die arme, südliche, globale, der globale Süden wird so oder so zu einer Katastrophe führen, die jetzt schon da ist und die nur noch schlimmer wird. Und das ist jetzt also die Frage, ob es eventuell eine dritte Möglichkeit gibt.
Und offenbar wird aber gearbeitet daran, dass es eine V-Kurve gibt, denn die Wirtschaft fordert ja Hilfen, wir sollen Autos kaufen, so wie nach der Finanzkrise und so weiter und so weiter. Anscheinend wollen viele wieder zurück in diese selbstzerstörerische Normalität vor Corona, wo wir keine Rücksicht auf den Planeten genommen haben.
Ja, leider ist das so. Und eine L-Formation wäre eben auch fürchterlich, das wissen wir ja aus den 1930er Jahren. Gibt es eine dritte Möglichkeit? Ich habe immer so eine Abkürzung, WNLIA, weder noch, lieber irgendwie anders. Und das wird jetzt ja auch von vielen auch gefordert, dass man sagt, nein, die neue Normalität muss nachhaltig sein. Mhm. Die kann nicht wieder auf Wachstum laufen, sondern die muss sozusagen eine mehr oder weniger stabile Kurve sein mit einem stabilen Gleichgewicht.
Es ist auch eine Form von Wachstum in manchen Branchen und es ist auch vielleicht ein Wachstum, wenn man aus dem Öl- und aus der Kohlewirtschaft aussteigt, dann kann ja auch Wachstum entstehen trotzdem. Nur ein anderes.
Ja, sicher. Die Frage beim Wachstum ist ja immer, was wächst. Ja.
Genau.
Im Wesentlichen in unserer Gesellschaft bisher bei der alten Normalität, da hieß Wachstum von monetäres Wachstum, Wachstum von Kapital, hieß das immer in Klammern.
Und Sie plädieren jetzt für den dritten Weg sozusagen?
Ja, wenn man das so nennen will.
Das war auch mal ein Begriff. Ich habe den jetzt mal gerade gegriffen aus der Geschichte, der Mottenkiste.
Okay.
Der dritte Weg wäre was? Wir wachsen, aber wir wachsen naturverträglich, nachhaltig?
Ja, sicher. Also das ist die allgemeine Formel. Die müsste dann aber eben, um auf die einzelnen Normalitätssektoren, also auf die einzelnen Sektoren, die im Moment alle denormalisiert sind, müsste die jeweils spezifiziert werden. Also wir haben jetzt das Auto erwähnt, wir haben das Öl erwähnt. Im Moment ist in den USA eine sehr interessante Entwicklung. Da sieht man, dass die verschiedenen Felder sich eben anstecken in einer großen Denormalisierungskrise. Es kommt dann nämlich zu einer Fleischkrise. Die Fleischfabriken sind geschlossen wegen zu vielen Infektionen. Und jetzt sagt Trump, die müssen, egal wie, wieder arbeiten, damit dieser Zyklus sozusagen wieder sich reproduzieren kann. Damit der wieder gehen kann und damit dort, was er nicht sagt, aber was klar ist, auch wieder verdient werden kann. Ja. Und eine ganz andere, neue, nachhaltige Normalität, wenn man sie noch so nennen will, die müsste eben jeden dieser Sektoren erstmal unter die Lupe nehmen und wie es immer so schön heißt, auf den Prüfstand stellen.
Das wäre die Aufgabe in dieser Zeit, in der wir noch im Lockdown sind und uns überlegen können, wie wir weitermachen wollen. Jürgen Link, Professor für Literaturwissenschaft und Diskursforschung und Autor des Buches unter anderem Normalismus und Antagonismus in der Postmoderne. Recht herzlichen Dank. Corona, Corona, gib mir meine Normalität zurück. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie bis dahin was nachhören wollen, das können Sie natürlich wie immer bei hr2.de oder in der ARD Audio App und der ARD Mediathek. Das war der Tag für heute. Tschüss, sagt Florian Schwinn. Morgen an dieser Stelle für Sie, Anna Fisch.